Shalom, sagen wir. Heute ist der Geburtstag von meiner Schwester Shoshana. Wenn wir in Bergen-Belsen waren, ich habe von meinem Porzellanbrot ein kleines Stück ihr gegeben. Das war so wichtig, dass ich ihr grüße. Ich weiß nicht, von den jungen Leuten war schon Jude getroffen. Was ist, sie sind gefährliche Menschen vielleicht, andere Menschen? Was meint ihr, junge Leute? Was haben sie schlecht gemacht in der Welt? Das ist immer die größte Frage von mir. Ich bin geboren in Ungarn, eine orthodoxe Familie, und das war mein Vater. Wir waren nicht eine reiche Familie. Wenn ich 5, 6 Jahre alt war, hat mich meine Mutter zu einem deutschen Kindergarten geschickt. Sie hat gesagt, das ist die beste Erziehung. Und ich habe gelernt zu sagen, küss die Hand, grüß Gott. Und sie hat mich auch geschickt, Klavier zu spielen. Und die Lehrerin hat gesagt, dass ich mich sehr begabt. Aber Hitler hat das nicht gewusst. Weil Ende 41 hat man meinen Vater genommen und seinen Bart abrasiert. Und für ihn war ohne Bart gehen, wie für euch nackt in die Straße. In Ende 41, die deutsche Militär hat gewusst, dass sie verlieren den Krieg. Und am 20. Januar 42, in der Willem-Wannsee-Konferenz in Berlin, hat man bestätigt, wird man vernichten 11 Millionen Juden. Sie haben auch vorgeschlagen, wie wird man das machen? Mit Gas, verbrennen, und das ist so gegangen. Aber wir zu Hause in Ungarn, wir waren in einer gewaltigen Gefahr, weil ich habe nicht gekannt gehen zur Schule alleine, wenn die Männer waren weg, weil die nicht-jüdischen Kinder haben uns gewartet und uns geschlagen. Du schmutziger Jude, geh nach Palästina. Aber die Engländer haben uns nicht reingelassen. Und weil die Ungarn haben mitgearbeitet mit den Deutschen, wir waren in Gefahr von Bombardierung täglich. Erst, wir waren sehr wenig Essen gekriegt auf Zettelchen. Nicht zum Schule gegangen alleine, ich war in Gefahr. Jeden Tag war Alarme, Bombardierung. Hat man gemusst alles dunkel machen. Und wenn war ein kleiner Spalt in einer Ecke von dem Fenster, hat meine Mutter eingesperrt. Bis 44. Wir waren noch in Ungarn zu Hause. Im 44 am meisten Juden waren schon vernichtet in Europa. Die ungarischen Juden waren noch zu Hause, ohne die Männer. Und dann die Frauen haben nicht gearbeitet. Und das war schon schwere finanzielle Probleme, weil Frauen haben nicht gearbeitet, nicht Geschäft geführt und gar nicht. Und das war sehr schwer. Und Bombardierung. Essen wenig. Dunkel alles, muss man alles ganz dunkel machen. Auch Licht für die Auto, wir haben kein Auto nicht gehabt, aber waren dann keine Auto so viel. Und hat man so gemacht, das muss man vernichten, die 800 ungarische Juden innerhalb von 5 Wochen. 800.000. Und hat man das gemusst schnell machen. Und so hat man das organisiert, dass alles soll klappen. Erst, wir haben gemusst alle Wertsachen abgeben. Hat man gesagt, dass wir müssen zahlen für unsere Vernichtung. Mein Ohrringe, mein Ringe, die Klavier, die gute Mantel von meinem Vater. Und wir haben gemusst alles liefern zur jüdischen Gemeinde. Und dann ist nach Deutschland. Und schnell zum Ghetto. Wir waren so konzentriert. Ghetto, ein kleines Platz, 2 Wohnungszimmer, 5 große Familien. Und dann hat man bombardiert die Stadt. Und meine Geschwister haben gemusst abräumen nächsten Tag. Und die Menschen haben sie gewollt schlagen, weil die waren schuldig, das hat man bombardiert die Stadt. Gut, was kann man machen? 2000 Menschen umgekommen. Die Kellers waren nicht für Bomben, das waren nur für Kartoffeln und solche Sachen. Mit Kindern hat man nicht gesprochen. Und ich habe probiert immer zu hören, was geht los. Auch die Erwachsenen haben nicht gewusst, was geht los. Aber die Kinder haben nach Medica gewusst. Und einen Abend, mein Vater kommt nach Hause, dass wir nicht zusammenbleiben. Und muss man für jede eine Säckchen vorbereiten. Dann waren noch Koffers, waren nicht solche Taschen, wie jetzt passiert. Und ich denke, dass meine Geschwister haben genäht, neben einer Kerze solche Taschen, für jede eine was reinzulegen. Aber wir waren schon 4 Jahre im Krieg, war kaum was reinzulegen. Ich weiß nicht von wo, mein Vater hat gegeben Mehl zu meinem Bruder Eliezer, soll er Brot backen und reinstecken Geld und Schmucksachen. Nächster Tag war das Militär bei der Tür. In einer halben Stunde muss man weg. Meine Mutter hat genommen Gänsefett und Mehl und sie hat gerufen, ein Soldat soll sehen, dass sie legt gar nicht rein. Und das war unser Essen. Hat man uns raustransportiert zu der Ziegelfabrik, neben jeder Stadt war eine Ziegelfabrik. Und dort waren so 4 Toilette. Wir waren von der Stadt 13.000 und von der Umgebung noch 30.000. So über 40.000 Menschen, Toilette war nicht genug, hat man uns hingestellt, ausgraben einen Platz. Und ich war sicher, dass sie werden uns dort vernichten. Aber das war für Toilette. Später habe ich gesehen, dass Menschen schmeißen rein dort Geld und Schmucksachen. Sie haben nicht gewollt, das soll man wissen, dass sie haben Geld. Jeden Tag ist gekommen ein SS-Soldat, nicht großer, mit einem Hund. Und wir alle 40.000 haben gemusst auf den Bauch legen. So hat er verlangt. Und meine Schwester hat sich berührt und er hat sie gehaut. Wir waren der erste Transport nach Auschwitz. Was heißt der erste Transport? Wir fangen an zu gehen. Geht man eine große Strecke, so über 20 Kilometer. Das war sehr schwer. Wer hat nicht gekannt gehen, hat man welche Wagen raufgelegt. Und dann, wir kommen an in die Grenze zu einem langen Zug von 4 Waggons. Der Waggon ist 3 auf 6 Meter, 2 kleine Fenster und ein Spalt auf die Tür. Wir haben gekriegt 1 Eimer für Trinken, Wasser und 1 Eimer für Toilette. Und wer ist bereit von euch hier sitzen, auf die Toilette sitzen? Wir waren auch Menschen und geschämt. Am meisten der Zug ist gestanden. Und wenn hat das angefangen zu fahren, alles Toilette hat ausgeschickt. Wie weint eine Mutter, wenn die Baby stirbt? Das kann man überhaupt nicht vorstellen. Aber ich habe gleich mitgeweint, weil ich habe auch so Angst gehabt. Und wenn eine Frau so schreit, die Zug steht. Und das ist eine gefährliche Hitze, weil die Körper strahlen aus Hitze. Mein junger Bruder hat geweint, er hat Fieber gehabt. Und ich habe gemerkt, dass ich bin auch krank, aber ich habe nicht gewollt versorgen meine Mutter. Habe ich ihr nicht gesagt. Nach einer Woche, wir kommen zu der polnischen Grenze. Mein Vater ist geworden ohnmächtig. Und meine Mutter schreit raus zu diesem Soldat, das immer steht, mit einer Waffe vor dem Waggon. Sie soll nicht können laufen weg. Sie schreit ihm, wie kann man so unmenschlich einsperren Menschen? Und er hat reingestopft seine Waffe und hat gesagt, sag nicht, dass ihr seid eingesperrt. Und er hat gerufen seinen Kommandant und er hat gehandelt mit meiner Mutter. Sie hat ihm eine Büchse von Zigarette, von Silber gegeben und er hat uns ein Stück Brot und etwas Wasser. Und wir waren nicht auf der Liste. Hat man gefragt, die Eichmann, Adolf Eichmann. Er hat organisiert die Vernichtung. Hat man ihm gefragt, was soll man machen mit uns? Und er hat gesagt, dass Auschwitz ist übergebucht. Ihr versteht, in diesen Zeiten 5, 6 Zuge. Ungefähr 20.000 Menschen nach Auschwitz geführt. Sie haben gemusst nach Schaffen vernichten, die ungarischen Juden. Und er hat gesagt, wir fahren nach Österreich zu arbeiten. So, nach 10 Tagen hat man geöffnet die Waggons. Wir haben kaum gekannt gehen. Die Füße waren steif. Und wir sind plötzlich in ein großes Raum mit ein paar hundert nackte Frauen, schwangere Frauen, Frauen mit Blut auf den Füßen. Ich war 11 Jahre alt, habe ich gar nicht verstanden, was bedeutet das. Die Frauen, das waren ohne Haare wegen der Perücke, sie haben sich so behalten. Die SS-Soldaten rumgegangen zwischen uns mit polierten Stiefeln, mit ganzer Uniform. Und ich habe gemerkt, dass sie treten uns hier. so 3 Tage nach, hat man gemacht eine Selektion. Schwangere Frauen und Familien mit kleinen Kindern haben ein X gekriegt auf die Hände und sie sind zurückgeführt nach Auschwitz zur Vernichtung. Wir haben gekriegt GD auf die Hände nach Gmünd, nicht weit von Wien. Und wir kommen zu einem Landwirtschaftsort und wir haben gewohnt in einem Pferdestall, 27 Personen. Wir haben gekriegt ein Brot für 27 Personen und welche Suppe von Kühe-Rüben. Jeden Tag sind gekommen bombardieren. Flugzeugen, Menge Flugzeugen. Sie haben geschmissen ihre Bomben, wir haben von Weitem gehört, wie die Bomben fallen. Und zweimal in der Woche ist gekommen ein Bauerin mit einem Ochswagen. Und wenn sie war nah zu uns, sie hat gerufen, die Ochsen langsam, langsam und für uns ein Stück Brot hingelegt. Wir haben gerufen hier, Frau Langsam. Einmal die Lagerführer hat gebracht den SS-Offizier und er hat gezeigt auf meine Mutter, dass sie will nicht arbeiten. Und sie hat in dieser Zeit den Kühestall sauber gemacht. Sie hat niemals gearbeitet zu Hause. Immer waren Frauen, dass sie haben gewaschen Wäsche und sauber gemacht. Und sie hat sauber gemacht, jetzt die Kühestall. Das ist die schmutzigste Arbeit. Und er hat geglaubt ihr. Und er hat gesagt, wir sollen kriegen noch ein Stück Brot. Einmal hat man mich gerufen von dem Feld, dass mein Vater fühlt sich schlecht. Und ich bin gekommen und ich habe gesehen, dass er sucht die Luft. Und er ist dort gestorben. Wie kann man, ich habe geweint den ganzen Tag, aber ich habe noch nicht verstanden, dass er ist nicht da. Meine Mutter hat gesagt, dieser SS-Offizier, dass bei der jüdischen Tradition müssen 10 jüdische Männer dabei sein, für Begrabung, für Kaddischgebet. Und er hat gebracht von anderen Arbeitslager 10 jüdische Männer für die Kaddischgebet. Ihr versteht, was es bedeutet. Es war ein Mensch. Wir haben den Namen nicht gekannt, nur Herrn Leutnant. Und leben mit dem Grab. Meine Mutter hat gesagt, dass wir werden das überleben. Ich glaube, was bedeutet, dass sie gibt uns die Energie. Und wenn wir werden das überleben, wir werden seine Knochen von dort raus nehmen soll, weil hat nicht gepasst, Israel, Gottdiener, die Priester, die Kohen, nicht ein jüdischer Friedhof begraben. Und wir machen das viel später. Wir bringen seine Knochen nach Israel. Aber wir arbeiten dort, alle möglichen Arbeiten. Meine Geschwister haben gebraucht, aufbauen eine Zementfabrik. Und immer Frauen gegangen von der Welt und Frucht gepflückt. Wir haben nicht gewusst, wo diese Frucht gibt. Aber wir bleiben nicht nur bis die noch ein paar Wochen, aber jeden Tag war ein langer Tag. Wir fahren zu anderen Arbeitslager, Fabrik, große Karz, 7 Stock baut man, arbeitet man, macht man Fallschirme. Und ich stehe auf einer Kiste und ich webe die Band für die Fallschirme. Wir haben dort mehr Essen gekriegt, welche Omelette von Schweinblut und etwas mehr Brot. Aber jeden Tag sind gekommen, bombardieren. Und ich habe immer Angst gehabt, dass es diesen Stock wird auf uns fallen. Weil wir waren nicht erlaubt, zum Shelter zu laufen. So, wir bleiben nicht sehr lang dort. Ende November, wir sind wieder in Strasshof, Durchganglager, 3 Tage nackt. Wir kriegen nicht zurück unsere Kleidung. Ich krieg zurück. Ich bekomme nur ein rote Schuhe von einem Kind und ein Schuhe von Frauen, hohen Absatz. Und so marschiere ich rein nach Bergen-Belsen. Wenn jemand hat gehört von Bergen-Belsen. Und ich will zeigen einen Teil von Bergen-Belsen, wo ich habe verbracht ein halbes Jahr. Bergen-Belsen, ein halbes Jahr, wir haben nicht gewaschen. Jeden Tag, wir haben gestanden in Appell von 2 bis 5 Stunden. Meine Füße waren verfroren. Ich war sicher, dass ich verliere meine Finger. Ich habe nicht gewusst, auf welche Füße soll ich stehen. Mit diesem hohen Absatz oder mit den anderen Schuhen. Wir waren voll mit leise.
Ein englischer Soldat hat diesen Film genommen am Tag von der Befreiung von KZ Bergen-Belsen. Das ist sehr nicht angenehm anzuschauen, aber es war auch sehr nicht angenehm, da zu sein. Er zeigt die Leute, wie sie das erste Mal wieder mal essen, wer essen konnte, wie in den Schmutz, in diesen Geruch. Die haben es gar nicht schon gemerkt, die waren schon gewöhnt dazu. Die Soldaten konnten nicht rein, es hat zu stark gerochen. Wenn auf Saft sagen, die Leichen von allen Seiten,
Keiner hat geachtet, das stört keinen. Das war ein Teil von Leben. Hier Leichen von einer Seite, andere Seite sitzt man und isst. Das ist ein neuer Standard von Leben. In Bergen-Belsen haben die Engländer, erst haben sie gemeint, 30.000 Leichen gefunden. Aber 3 Wochen hat man beerdigt diese Leute. Es waren mehr wie 50.000. Zum Ende hat man einen großen Bulldozer genommen und er hat diese große Hüpfen gemacht. Hier liegen 10.000, hier liegen 5.000, hier liegt 1.000. Keiner hat es richtig gezählt, ohne Namen, ohne nichts. Außer Schmutz, Körper und Typhus war alles. Diese Leichen waren draußen. Die Baracken waren auch voll. Und das müssten die deutschen Soldaten rausnehmen und begraben. Dafür hat es 3 Wochen gedauert. Und es hat auch gedauert. Zum Ende hat man den Bergen-Belsen-KZ verbrannt, weil man konnte ihn nicht mehr reinigen. War Typhus-Gefahr für die ganze Gegend, muss man es ganz abbrennen. Dafür in der Gedenkstätte sieht man gar nichts, nur einen kleinen Wald und Hüpfen von Gräber. Das ist eine Grube, das war schon früher. Und wer Leichen reingebracht hat, hat auch ein bisschen Essen gekriegt. Aber die Menschen haben schon keine Kraft gehabt, da haben sie keine Leichen reingebracht und haben auch kein Essen gekriegt. Dafür ist die Grube halb voll nur. Waren da außer die Deutschen, die SS-Soldaten, waren auch ungefähr 500 ungarische Soldaten. Das haben teilgenommen am Hüten, am Arbeiten, alle sämtliche Sachen. In den KZ ist jeder Zweite gestorben. Nach der Befreiung sind noch 14.000 gestorben. Der Magen hat nicht gearbeitet, die konnten kein Essen und die waren typhuskrank. Und man hat sie gepflegt, aber es hat nicht genug geholfen.
Bergen-Belsen, das ist eine Höhle, das kann man nicht vorstellen. Wir haben gewettet, wer wird sterben morgen und wer übermorgen. Ich habe geschlafen mit meiner Schwester, mit ihrem kleinen Sohn auf einem Brize. Und ich habe gehört, meine Neffe, dass er hustet und ich war sicher, er wird das nicht können aushalten. Und wenn war nicht sehr kalt und wir haben Zeit gehabt, weil wir haben gestanden ein paar Stunden jeden Tag in Appell. Dann wir sind draußen gestanden, leben die Zaun und immer hat man geführt Menschen hin und her und Wagen, große Wagen von Leichen hat man gestuppt zum Krematorium. Die Holländer waren unser Nachbar, die Anna Frank und ihre Familie. Sie sind alle umgekommen in einer Woche, ungefähr einen halben Monat vor dem Ende. Und sie waren so weiß. Am meisten der Leichen waren nackt, weil andere haben getragen ihre Kleidung. Dafür sieht man immer die Leichen, dann sind nackt. Wir haben gekriegt jede Woche ein Stück Brot. Das war von Sägemehl. Und ersten Tag habe ich das rumgeschnitten, habe ich gewollt fühlen, dass ich habe etwas in dem Magen. Und hat man gemusst aufpassen, weil die Ratten waren sehr gefährlich. Sie haben probiert, unser Essen wegzustohlen. Und ich habe euch gesagt, dass ich habe meine Schwester Shoshana ein kleines Stück Brot gegeben für ihren Geburtstag. Das ist heute. Die Suppe war Kartoffelschale und Kühlrüben. Und wenn war drin welches Fleisch, dann wir waren zufrieden, aber wir haben nicht gewusst, das war Menschenfleisch. Die Leiter von der Küche hat untergeschrieben von der Leiter von dem Krematorium. So, wir sind geworden, auch Menschfresser, Kannibals. Der Geruch und die Angst, dass wir werden das nicht aushalten, das macht verrückte Menschen. Meine Mutter hat gesagt, dass sie will nicht sein, auf die Wagen von den toten Menschen, weil dort ist kalt. Und sie will zu Fuß gehen zum Krematorium. Aber sie hat gesehen, dass die Menschen sterben, von alleine zu sein. Weil waren dort nicht wie uns, dass wir meine Familie, die Einzige. Dann sie ist gestanden, neben dem hat man zuteil die Essen. Und sie hat gebetet, soll man geben ein kleines Löffelchen. Und so, sie hat gerettet ein paar Menschen, anders sie hätten gestorben. Und ich habe gestanden in der Appell, ich habe gedacht, dass ich kann nicht aushalten mehr die Schmerz. Und dann habe ich gemeint, dass ich bin nicht dort. Ich guck nur von der Seite. Die Geruch, die Angst, die tote Angst. Ein Kind will so im Leben bleiben. Und wir leben so in diesem Schmutz. Die Menschen nicht zum Toilette hingekommen, weil das war sehr weit. So sie haben benutzt welche Büchse für Essen und waren solche Menschen das auch für Toilette benutzt. Mein Bruder hat gesagt, er hat gesehen, dieser Professor, dass er esst von derselben Büchse, was er hat benutzt für Toilette. So musste ich verstehen, Wir waren schon nicht richtige Menschen. Wenn jemand ist in diesem Zustand, dass in Kälte, in Hunger, in Angst, er kann das nicht mehr aushalten. Ich habe geschlafen hier unten mit meiner Schwester und mit Joel. Und wenn wir sind gestanden, lebt die Zaun, meine Schwester hat geschrien, die Menschen, vielleicht jemand gehört von Moritz Kupferstein, ihrem Mann. Und einer hat geschrien, ja, er ist in Buchenwald. Und so einmal sind reingekommen, hat man gesagt, dass wir werden nicht dort bleiben. So die ganze Nacht, wir sind draußen gestanden. Nächster Tag hat man uns Diffusbazill eingespritzt. Wir haben gemusst marschieren wieder zum Waggons. Und wir gehen zum Waggon. Die Amerikaner waren in Luft. Sie haben nicht gewusst, nach wo fahren 3 Züge. Sie haben bombardiert einen Zug. 4000 Menschen sind weggelaufen. Und die Bauern der Nachbarschaft haben getötet. 3500 Menschen mit Missgabel, mit Steinen, mit Stocken. Eine Woche vor der Befreiung. Volontär. Keiner hat sie nicht gesagt. Ihr versteht die Hass. Was hat dort abgelaufen? Warum haben sie gebraucht, vernichten, töten diese Menschen? Gibt es einen Friedhof dort? Erster Weltkrieg, ein Stein, Zweiter Weltkrieg und eine Kupfertafel. Das spricht von diesen 3500 Menschen, das umgekommen eine Woche vor der Befreiung. 500 Menschen sind zurückgelaufen zu den Camp und so sie haben im Leben geblieben. Die fahren mit Zug 100 Kilometer in 6 Tage. Der Zug fährt hin und zurück. Am meisten steht der Zug. Wir waren dünn, wir haben gar nicht gewusst, was geht los. Und nach 6 Tagen, wir kommen zu einem Platz, wo Pfarrer leben ungefähr. Und der Zug abgestanden. Und die Soldaten haben gebeten, Zivilkleidung. Und wie soll sagen, dass sie waren zu uns gut. Und sie haben gewollt weglaufen. Aber sie haben gesagt, dass der letzte Waggon ist voll mit Sprengstoff. Muss man probieren, das wegschieben. Die Nacht war, dass die Amerikaner mit Kanons von einer Seite und die Deutschen von der zweiten Seite und sie haben geschossen. Das hat sich alles bewegt und ich war sicher, dass wir werden dort tot sein. Ich bin reingekrochen zum Waggon, habe ich in die Ecke von dem Waggon habe ich geschlafen, habe ich gedacht, ich werde wecken von einem schlechten Traum. So bin ich eingeschlafen. Nächster Tag, 13. April, war ein schöner Tag. Meine Geschwister haben probiert, weglaufen und Essen geben. Dieser Zug war ganz niedrig, der Weg war oben. Wir haben die ganze Woche gegessen, eine Scheibe von Kühlrüben. Das war unser Essen. So Menschen sind gestorben von Hunger, mehr und mehr. Sie sind hochgegangen und probiert, irgendwo Essen finden. Sie haben getroffen, Hitlerjugend, so 15, 16 Jahre alt. Sie waren böse, dass die Bauern haben aufgehängt, weiße Fahne. Sie haben nicht gewollt abgeben, sie haben gewollt noch weiterspielen. Kann man töten einfach Menschen, 16-jährige Kinder. Und so, sie waren dort, sie haben sich behalten, sie haben Angst gehabt von der Hitlerjugend. Aber sie haben doch gefunden und sie haben mit Schmucksachen auch die Hitlerjugend aufgehalten. Das kann man vielleicht benutzen, diese Sachen. Und dann sind gekommen 2 amerikanische Panzer und ein Jeep mit 16 Soldaten. Meine Geschwister haben Kontakt gemacht, sie abgestellt und sie haben nicht geglaubt, dass sie sind noch Menschen, weil wie sieht man aus, Menschen, das ein halbes Jahr kaum mit Kleidung, ausgehungert, voll mit Leisen, wie sieht man so aus, können sie überhaupt nicht vorstellen. Ich kann schon das nicht vorstellen. Die Amerikaner haben verstanden, dass wir sind in Lebensgefahr, haben sie gleich Krankenhaus aufgebaut. Sie haben auch Medikamente gehabt. Und sie haben alle schnell wie möglich Krankenhaus geführt. Meine Schwester Shoshana ist geworden todkrank. Typhuskrankheit in diesem Zustand. Menschen können das nicht aushalten. Sie haben nicht was uns essen geben. So, sie haben geordert, die Bürgermeister von Pfarrsleben sollen uns Essen geben. Und er hat gesagt, dass er hat nicht und mit einem Pistol, er hat doch uns Suppe mit Schweinfett gemacht. Wer kann essen? Wir haben nicht gekannt schon essen. Wir waren unser Magen schon gewöhnt, nicht zu verderben essen. Und sehr viele Menschen umgekommen, weil wir haben nicht gekannt essen. Das war eine schwere Krankheit. Und sie haben uns geführt zu Hillersleben. Dort war ein Dorf von SS-Offizieren. Sie haben dort gelebt, gutes Leben. Er war dort Wein und Schwarze und war Käse und alles war sehr schön. Aber die Menschen waren krank, mehr und krank. Und sie sind rumgefahren, die Ambulanzen, und sie haben gesagt, die Mensch, wer im Bett war, hat man gleich zum Krankenhaus genommen. Und dann, sie haben gleich vorgeschlagen, wir sollen fahren vielleicht nach Ungarn, nach Amerika oder nach Palästina. Und wir haben ausgewählt, fahren nach Palästina. So, wir fahren mit einem Kommandocar durch Deutschland. Wir kommen an nach Buchenwald, Lehm Weimar, ja. Und wir sind angekommen mitten in der Nacht. Und wir haben gleich gefragt nach Moritz Kupferstein. Aber war ein anderer Kupferstein. Und mitten in der Nacht, die jungen jüdischen Männer haben gewollt, wir sollen essen. Und sie haben uns genommen spazieren und sie haben gewollt uns adoptieren. Sie haben alle verloren ihre Familie. Sie haben gewollt, in welchem Weg Familie haben. Sie haben gebraucht mitten in der Nacht Essen. Und zum Letzten, sie haben uns genommen auch zum Krematorium. Ich spreche schon von 5-6 Wochen nach der Befreiung. Und die Krematorium hat ausgesehen, so 6 Ofen. Die Asche verbrennte Knochen bis die Knie. Und ich habe nicht gekannt glauben, das sind alle sind Teile von Menschen. Ich male dieses Bild, diese verschiedenen Exemplars, weil ich habe verstanden, dass auf jeden Mensch dort jemand wartet, eine Mutter, ein Vater, ein Kind, und keiner ist nicht gekommen. Wie viele alle haben gebetet zu treffen sich, das kann man nicht vorstellen. Und wir fahren weiter mit diesen jungen Männern. Wir fahren durch Deutschland. Überall waren solche Kämpfe und deutsche Soldaten. Sie haben abgestellt immer die Zug und haben herausgefunden, dass die SS-Soldaten haben hier A, B oder C Theater. Sie haben sie geschlagen und hat man genommen, mein junger Bruder Moshe, soll schlagen einen Soldat, er ist auf einer Bank gestanden und er hat geweint. Warum hat er getötet, mein Vater? So, wir fahren durch Deutschland. Alle Brücken waren nur die Schiene. Der Zug ist so gewackelt und da war eine Angst, dass wir fallen runter. Wir kommen an nach Frankreich, Paris. In Paris hat die Orchester auf uns gewartet. Stellen Sie vor, welche wichtigen Menschen. Sie haben uns gefragt, ob das ist wahr, dass die Kapos waren so schlechte Menschen zu uns. Überhaupt hat man nicht gekannt glauben, dass wir sind Kinder von dort rausgekommen. Wir waren im Hotel Lotesia. Ich denke nur, in der letzten Zeit hat man das abgerissen oder renoviert, ich weiß nicht. Er sagt, wie viel habe ich gewogen? 17 Kilogramm, wenn ich war 12 Jahre alt. Aber ich war sicher, dass ich gewonnen mein Leben. Habe ich nicht gewusst, welche Krankheit habe ich dort bekommen, in meinem Rücken. Ich komme nach Palästina, 16. Juli, warme Land, blauer Himmel. Ich wachse auf in ein orthodoxes Heim mit weißen Kindern von Rumänien. Von der Geschichte, wir haben nicht gesprochen. Ich habe schnell gelernt Hebräisch. Und ich habe jeden Tag gebetet. Habe ich gewollt, bedanken dem Gott, dass ich bin im Leben geblieben. Und ich war sicher, dass Gott hört mich direkt. Ein gutes Gefühl von der Geschichte. Ich habe nicht gesprochen, aber später. Wir haben gelernt arbeiten. Wir haben gelernt lernen, Sprache, Englisch, Mathematik, so weiter. Dann ist gekommen 47, UNO bestätigt, das wird ein israelisches Land sein. Und plötzlich wieder ein Unruhig, Araber haben uns angegriffen. Ich habe geputzt Waffen, ich war 14 Jahre alt, ich war sehr stolz. Aber war nicht genug Geld, dass ich kann weiter studieren. Dann bin ich gegangen zu wohnen mit meiner Mutter. Sie hat gelebt in einer Zimmerwohnung. Die Toilette waren draußen. Wenn unsere Cousine gekommen von den Lagers, sie hat ein Zelt gekauft und alle haben gewohnt bei meiner Mutter. Eine Zimmerwohnung, auch unter dem Tisch. So 13 Menschen. Und ich gehe arbeiten, verschiedene Arbeiten in Fabrik. Habe ich nicht gekannt, genau arbeiten. War keine Arbeit in Israel, weil keine Fabriken waren, keine Plantagen von Frucht waren. Und das ist nicht einfach, weil sind gekommen Menge von Flüchtlingen von den Lagers. Und ich bin gegangen nach Arbeit studieren, habe ich gelernt, Schreibmaschinen zu schreiben, Korrespondenzarbeit. Und ich gehe lernen im Gymnasium Abend. Bei Tag habe ich gearbeitet im Büro und Abend habe ich studiert, Gymnasium, Englisch, Bibel, Mathematik. Und dort habe ich getroffen getroffen, mein Mann. Wir waren 17 Jahre alt und er hat gedacht, dass ich brauche nicht zum Militär. Ich habe gewollt doch zum Militär gehen. Sportkurs, Offizierkurs. Und ich habe gewollt allein behalten, dieses kleine Land. Und Uri ist geboren, ein Leutnant, Colonel des Panzers. Ich bin nicht so ein richtiger Soldat geworden. 21 Jahre alt, wir sind Eltern von dem ersten Kind. Wir wohnen in dem Dorf, wo die Uri-Eltern die Boden gekauft in 1935. Und wir leben dort jetzt. Wir haben 6 Kinder, 22 Enkel und 8 Urenkels. Und jetzt habe ich 4 Enkels im Militär. Alle sind in besonderen Abteilungen. Sie dienen nicht 2 Jahre, die Mädchen nur 3 und 3,5 Jahre, weil sie dienen besondere Abteilungen. Und das alles ist sehr schön. Vor 30 Jahren, ich will fahren nach Ungarn. Und hat gefragt, warum willst du plötzlich jetzt nach Ungarn fahren? Bei der Grenze hat man mich gefragt, warum bin ich weg von Ungarn? Und ich habe gesagt, ihr habt mich ausgegeben zum Schlachthof. Haben sie aufgehört zu fragen. Und dann leben unser Haus, wo ich habe gelebt. Die älteren Leute haben nicht gewusst, wo sind 13.000 Menschen von Debrecen. Ich bin nach Hause gekommen und ich habe bestätigt, dass ich muss was machen. Nicht mit Wörtern, weil die Wörter sind zu klein, habe ich angefangen zu malen. Ich habe nicht richtig gekannt malen. Ich habe angefangen zu malen mit einer Gruppe von Frauen, 2 Stunden per jeden Woche, Orangen und so weiter. Und dann, ich habe gemalt, was soll ich malen? Meine rote Schuhe. Meine rote Schuhe, Menschen haben nicht verstanden genau, was bedeutet das. Dann habe ich gemalt die toten Stufen, wo ich habe geschlafen mit meiner Schwester, mit meinem Neffe. Dann hat man angefangen, etwas zu verstehen. Und dann habe ich gemalt, diese Bild, wo bist du? Die Frage, ich frage nicht den Gott, wo war er? Ich weiß, Gott kann sein zwischen uns, wie wir auskommen. Zwischen uns, wie Menschen auskommen. Dort kann Gott sein. Und dann ist gekommen der Golfkrieg und dann habe ich nicht gekannt, aufhören zu malen. Habe ich gemalt, Tag und Nacht. Und mein Sohn ist einmal gekommen und hat gesagt, du glaubst nicht, das ist zu viel? Ich habe ihm gesagt, bis ich mache Marmelade und ich ziehe mich um in Purim, bis dann ist das alles okay. Und Golfkrieg habe ich nicht aufgehört malen und so, das geht. Ich habe noch nicht richtig gemalt und ich war schon eingeladen. Ja, das Museum. Ich war in ein Treffen von Überlebenden. Sie haben ein Buch geschrieben, die ganze Dorf war Überlebende. Mein Schwager war dort. Und sie haben gesagt, das muss man ja was haben, das kann man zeigen. Weil jeder eine Überlebende hat geschrieben, vor 5, 6 Reihen von der Familie, das hat man vernichtet. Mein Schwager hat verloren 68 von seiner Familie. Alle. Und ich stelle aus und waren dort von Yad Vashem. Sie haben gesprochen von den Künstlern. Ich habe nicht gewusst, dass sie sprechen von mir. Und sie haben mich gefragt, ob ich will ausstellen in Yad Vashem. Ihr versteht, was bedeutet, was fragt man einen Künstler, ob er will ausstellen in Louvre. Das war ungefähr für meine Meinung. Aber sie haben gesagt, das wird dauern ein paar Jahre. Habe ich gesagt, gut. Aber nach ein halbes Jahr, ich stelle aus in Yad Vashem, Holocaust Museum. Und ich habe bestellt zur Öffnung, der Herr Shebach weiß, er war Vorsitzender von der Knesset, von dem Parlament. Und er hat natürlich eingeladen, mich ausstellen in die Parlament, in die Knesset. Ich habe nicht gewusst, wie kann ich mich beruhigen. So habe ich gefühlt wie ein Flügel. Das muss sich halten. Das werde ich nicht weiter wegfliehen. Und in den letzten Jahren habe ich ausgestellt kaum 300 Ausstellungen in der Welt. Natürlich viel in Deutschland. Aber ich habe ausgestellt in Burma, in Indien, in Nepal, in Hongkong, Schweden, Madrid, Amerika. Und ich rede vor immer junge Leute, ältere. Letztes Mal, wir waren in Nepal. Wir haben das organisiert, dass die Amerikaner haben bezahlt für meine Ticket für die Reise. Die Franzosen haben ausgestellt, die Ausstellung. Alle haben teilgenommen und jeden Tag sind angekommen 150, 300 junge Leute, mich zu hören. Sollen die Kinder wissen oder nicht? Was sagt ihr? Braucht man Wissen von der Geschichte? Junge Leute, warum braucht Wissen die junge Leute? Meine Hoffnung, dass die junge Leute werden sein meine Botschafter. Und sie werden erzählen, der nächsten Generation, sie haben mich getroffen. Weil das ist eine unglaubliche Geschichte. Und das ist mein Wunsch. ihr junge Leute, dass ihr werdet eure Enkels, auch eure Enkels, erzählen, was hat passiert. Und ich möchte, ihr sollt fragen mich, vor dass ich will etwas spielen mit der Harmonika. Jemand hat Fragen zu mir.
Also die Frage ist, wie kannst du auf Deutsch reden nach all diesen Erlebnissen, die du mit der deutschen Sprache und den deutschen...
Welche Sprache soll ich reden, dass ihr sollt verstehen? Welche Sprache? Alles mache ich dreisprachig. Wenn das ist möglich, ich schreibe... Ich will vorspielen, was mein Vater hat gesungen, wenn er ist gekommen von der Synagoge. Kommt Engel und macht Frieden. Nicht die Engel werden Frieden machen, wir müssen das alleine machen. Wir brauchen respektieren eine die zweite. Macht nicht aus, welche Farbe, welche Religion haben die Menschen. Und sollte ich kommen nach Israel besuchen? Junge Leute, ihr braucht wissen, das kann man alles machen, wenn jemand will, das echt. Das habe ich nicht gelernt. Nicht gelernt richtig mal. Und ich habe nicht gelernt Deutsch. Und ich mag das nicht so 100%, aber ihr versteht, was ich sage, ich hoffe. Das ist mein Message für die jungen Leute.
Also ich habe mich gefragt, wie bist du damit klargekommen? Also wie hast du es jetzt geschafft, dass du uns jetzt darüber erzählen kannst, über deine Geschichte? Wie hast du mit dem Erlebnis oder mit den vielen Erlebnissen abgeschlossen, so dass du heute einfach drüber reden kannst? Was hat dich dazu gebracht, auch drüber zu reden?
Ja, das dauert ungefähr 40 Jahre, weil ich habe alleine Angst gehabt von den Bildern, was ich habe zurückgedenkt. Dann erst muss man alles zumachen, nicht zurückdenken und bauen. Das war die Wichtigste. Aufbauen, eine israelische Familie, starke Familie. Und wenn ich habe schon etwas geschafft, habe ich angefangen zu malen. Und dann habe ich auch die Kraft bekommen, zu treffen die jungen Leute, die deutsche jungen Leute. Und am Anfang war ich aufgeregt, die deutschen Kinder. Dann ich habe gesehen, dass ich sieht aus wie meine Enkels. Wie kann ich böse sein auf meine Enkels? Und ich bin sicher, ihr seid alle gute Menschen. Und ihr werdet geben der Recht für jeden einen, das er braucht. Und ich sage euch, kommt zu besuchen Israel. In eure Eltern, die Kinder bei uns im Militär sind, wie jetzt meine Enkels. Das ist meine Message für euch, die jungen Leute.
Hätten Sie noch eine schöne Erinnerung an die Zeit?
Von der Lage kann ich schöne Gedanken. Nur das, wenn ich habe gesehen, ich habe ganze Zeit gehofft. Ich habe ganze Zeit, ist gestanden vor meinem Kopf, dass ich will ein gutes Leben haben. Habe ich noch nicht gewusst, was bedeutet ein gutes Leben. Ohne Angst und ohne Hass. Das ist das Wichtigste, ich habe ausgelernt, meine Kinder nicht zu hassen, weil die Hass, die stört das Gehirn, kein Platz für gute Sachen, neue Sachen. Und das ist der beste Gedanke.
Haben Sie die Leiche Ihres Vaters noch überführen können oder die Leiche von anderen Familienmitgliedern, um sie nach israelischen Sitte beisetzen zu können?
Ja, wir haben seine Knochen nach Israel gebracht. Leider, meine Mutter hat das nicht erlebt. Aber alle, unsere Enkels von der Familie, das keiner hat ihn nicht gekannt, alle kommen zu dem Gedenktag von meinem Vater. Und das ist, dass sie wissen, dass sie haben gehabt einen ehrlichen, guten Mann. Und das ist sehr wichtig.
Ich habe eigentlich so zwei Fragen. Einmal, wie so in ihrem Umfeld, ihre Familie, haben die das alle geschafft, sich noch ein Leben aufzubauen, auch die etwas älter schon waren, oder sind manche auch daran verzweifelt, also sie noch eine Zukunft hatten nach diesen Erlebnissen, aber sie es alle geschafft haben? Und die zweite Frage ist, was Sie angedeutet haben mit Ihrem Glauben, also wie Sie das geschafft haben, trotzdem so an Gott festzuhalten, weil man sich ja immer fragt, wo war Gott in dem Ganzen? Das frage ich mich ja auch. Warum hat er das Furchtbare zugelassen? So diese Frage, die man sich natürlich stellt, dass Sie trotzdem an ihm festhalten konnten, wie Sie das dann geschafft haben.
Wir haben überlebt 13 und jetzt wir sind 300. Vor ein halbes Jahr, ich habe organisiert ein Familientreff. Wir waren 200. Und das ist unglaublich, dass wir alle leben in Israel, außer zwei Nichte und ein Neffe, alle leben in Israel. Und das ist sehr wichtig. Der Gott kann zwischen uns sein. Er ist kein Polizist. Gott kann zwischen uns sein. Wie eine respektiert die Zweite, dort kann die Gott sein. Glauben, Recht geben, das ist, dort ist der Gott.
Na gut, ich komme mit meiner Frage. Ihr hört die Geschichte, ja, das ist wichtig zu wissen. Und wenn man fragt, warum es wichtig zu wissen, sagen alle, ja, das soll nicht nochmal passieren. Bis hier ist alles richtig, das antworten alle. Aber was macht jeder einer, wir, euch persönlich, damit es nicht passieren wird. Habt ihr mal auf das gedacht? Was muss jeder persönlich machen? Man muss aktiv sein, man kann nicht passiv sein. Im Dritten Reich waren die Leute passiv, nicht aktiv. Wenn sie aktiv werden, wird es nicht passiert. Okay, ich gebe euch die Antwort. Jeder einer, wo er ist, in jeder Zeit, dass er ist, wenn er Unrecht sieht, muss er sich mischen. Er kann nicht wegschauen und sagen, ja, heute habe ich keine Zeit, das interessiert mich nicht, das sind nicht meine Leute. Man kann sagen, was man will und nichts machen. Nein, das ist ein Irrtum. Man muss reagieren. Weil Unrecht fängt ganz klein an und wächst langsam und langsam. Und wenn man nicht zeitig reagiert, ist sie schon so groß, dass man schon nicht reagieren kann. Das waren gute Deutschen in der Zeit von dem Dritten Reich. Wo sind sie? Warum hat man sie nicht gehört? Ja, die haben sehr spät reagiert und dann zum KZ. Auch Deutsche. Und ich gebe ein Beispiel, das ist genauso wie mit Feuer. Wenn ein kleines Feuer ist, nimmt man einen Eimer Wasser, man schüttet Feuer aus. Wenn der Feuer größer ist, kommt die Feuerwehr. Aber wenn man so lange wartet und er ganz groß ist, brennt das Haus weg. Genauso mit Unrecht. Man muss aktiv sein, nicht die Augen in die Seite machen. Man muss reagieren. Und so kann man hüten die Welt und euer Land, dass sowas nicht passieren wird. Nicht nur sagen, man muss auch machen. Es ist nicht immer angenehm. Man ist anders wie die anderen. Aber man muss anders sein wie die anderen. Die anderen müssen sich vergleichen zu uns. Nicht verkehrt.
Ich habe euch nicht gezeigt, dass ich habe getroffen die Soldaten und ich habe so einen Waggon gemacht. Und letztes Jahr, die letzte amerikanische Offizier ist weggestorben. 2009, ich bin gereist nach Amerika zu treffen sie. Sie waren noch dort 7 Soldaten. Ich bin dort und das war, ich habe sie gegrüßt. Ich habe nicht gekannt genug bedanken, was sie haben uns gemacht.
Also Frage fürs Mikrofon, also für die Aufnahme nochmal wiederholt. Wie gehen Sie, sind Sie damit umgegangen, dass Sie so schlecht behandelt wurden? Und wie erleben Sie heute die Situation in Osteuropa, gerade auch wieder in Ungarn, die sich ja in den letzten Jahren verändert hat?
Das ist meine große Frage. Wie ist das möglich? Was haben die Juden jetzt gemacht? Dass diese Gehasspass. Das frage ich euch. Hier ist kein Juden, auch in Ungarn. Warum ist dieser Hass? Könnt ihr mir sagen? Das macht mich sehr traurig, ja?
Hass entsteht durch Medien und einseitige Berichterstattung. Gibt es noch andere Meinungen dazu? Wodurch entsteht dieser Hass? Neid und Egoismus, also Angst vor dem Fremden, dass man Sündenbock sucht für Dinge, die nicht in Ordnung sind, Ahnungslosigkeit, also äußere Merkmale, falsche Aufarbeitung der Geschichte, Polen als Beispiel, keine Wertschätzung, also falsche Erklärungen über Zusammenhänge der Geschichte oder anderes.
Jetzt in den Neues hat man einfach gehört, Polen macht ein neues Gesetz, dass man nicht sagt, dass Polen Juden ermordet haben. Ja, man hat gesagt, polnische Todlagers in Polen. Ja, das ist richtig, das ist nicht richtig. Das waren deutsche Lagers in Polen. Aber das war der einzige Fehler, weil die Deutschen alleine, die haben es gut geplant, die haben tüchtig gearbeitet, aber alleine konnten sie das nicht machen. Die Polen haben viel mitgearbeitet und mit großer Liebe. Ungarn, Ukraine, alle. In Ungarn zum Beispiel hat man geschafft, 550.000 Leute zu vernichten. In 50 Tagen waren 200 SS-Soldaten in ganz Ungarn. Die haben es nicht geschafft alleine. Das haben die Ungarn gemacht auf deutsche Pläne. Und die Deutschen haben beobachtet. Die sollen nicht sagen, ja, wir waren alleine Opfer. Das ist leicht zu sagen, das ist bequemer. Der einzige Volk, das Vollmund sagt, ja, wir haben es gemacht, wir sind verantwortlich, waren die Deutschen. Alle anderen, die haben keinen Teil genommen, die waren nicht dabei, die wussten nicht davon und etc. etc. Ist gar nicht richtig. 46 sind nach Polen in die Stadt Kielce auf die Grenze von Tschechei. 60 oder 70 Juden zurückgekommen von den Lagers. Die Polen in Kielce um 46 nach dem Krieg, keine Deutsche drinne, haben 40 Leute ermordet. Die sollen nicht ihre Häuser und ihre Sachen zurückkriegen. Das heißt, die brauchten keine Hilfe von keinem. Die sollen ein bisschen niedriger Tone machen in diese Geschichte, weil die haben viel was zu sagen. Leider. Und leider auch die Presse und alles ringsrum hat lieb, nicht richtige und volle Informationen zu geben. Und Leute reden nicht ein miteinander. Weil wenn man redet, da kennt man einen zweiten. Und versteht man mit einmal, ja, das sind normale Menschen. Wir können mit sie leben, wir können sie arbeiten, wir können mit ihr handeln. Aber wenn man nicht zum Reden kommt oder nur von der Presse oder was man im Fernsehen sieht, einseitig oder nur teilweise, geht's nicht weiter. Und hier in Deutschland hat man in die Familien auf diese Zeit nicht geredet. Das war Tabu. Ja, ich glaube, bis heute redet man noch nicht in Familien, weil jeder hat sein Paket gehabt, mehr oder weniger. Die das mitgemacht haben, die das gemacht haben, oder die das in die Seite geguckt haben und geschwiegen haben. Das ist auch ein Teil. Man kann nicht alleine machen. Dafür war es Tabu in Familie. Das war kaum Taube in die Lehrpläne. Jetzt fängt es an, ein bisschen Platz zu finden, weil das ist schon weit genug. Man kann schon drauf reden. Das sind schon 2, 3 Generationen weiter. Ist leichter zu reden. Man kann nicht mit dem Finger zeigen, ah, das und das und das war. Früher war es schwierig. Ich verstehe, dass es schwierig war, aber auch wenn es schwierig ist, muss man drauf reden. Sonst, wenn man nicht redet, bleibt es drinnen. Wenn es drinnen ist, drückt es. Und wenn es drückt, macht es Schaden. Dafür muss man drauf reden, dafür muss man drauf hören, dafür muss man reagieren, dafür muss man alles machen. Menschen müssen offen sein. Wenn Menschen offen sind, haben sie keine Probleme. Wenn sie geschlossen sind, da sind die Probleme drinne und die heilen nicht.